Jesus, ich danke dir für diese Adventszeit. Ich danke auch, dass wir dein Wort haben, dass wir da auch jetzt wieder drauf hören dürfen. Und du weißt auch, was uns gerade beschäftigt, was uns auch davon abhält. Und ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, Aufbruch zur Stille. So habe ich mal diesen Gottesdienst überschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Adventszeit. Aufbruch zur Stille. Christoph hat gerade schon ein bisschen von sich erzählt. Ich muss sagen, bei mir von Stille ist gerade nicht so viel zu spüren. Ihr wisst ja, wir sind jetzt umgezogen in den letzten Monaten. Wir wohnen da jetzt in der hinteren Ortsstraße, wo der Viktor vorher gewohnt hat. Und wer schon mal umgezogen ist, weiß, es ist keine Stille. Also wir haben zwar das Gröbste, haben jetzt alles erledigt, es ist alles aus Heiga jetzt in Breitenbach angekommen. Morgen haben wir die offizielle Wohnungsübergabe, da sind wir schon ganz gespannt, was uns da noch alles erwartet. So, aber es ist wirklich, 100.000 Kisten stehen überall rum und ich habe immer noch ein paar Sachen, ein paar Kabel, die mir noch fehlen, die irgendwie unten in irgendwelchen Kisten sind und wie es halt ist, es ist immer noch viel zu tun. Und ich denke, so geht es vielen von uns. Wenn ich mit den jungen Leuten spreche, die sagen, oh, wir haben so viel Arbeiten in der Schule zu schreiben. Leute sagen, oh, ich muss Jahresabschluss machen, es ist noch so viel zu tun. Überall irgendwelche Weihnachtsfeiern, wo man noch hinhetzt. Und es ist eine herausfordernde Zeit eigentlich, diese besinnliche Adventszeit. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einem, der auch nichts irgendwie mit dem Glauben oder Gemeinde zu tun hat. Der hat mir drunter geschrieben, ich wünsche dir eine besinnliche Adventszeit. Und ich musste erstmal so ein bisschen grinsen. Und da habe ich mal bei Google geguckt, ja, was heißt das eigentlich, besinnliche Adventszeit? So, wir sagen das ja oft so. Und dann stand so bei Google natürlich sofort Tipps, wie man eine besinnliche Adventszeit bekommt. So, kauf deine Geschenke rechtzeitig, dass du nicht in der letzten Woche vor Heiligabend noch so viele Geschenke kaufen musst. Wer von euch hat schon alle Geschenke für nächsten Sonntag? Ja, ist noch viel zu tun. Mir geht's auch so. Ja. Oder da stand dann, gönn dir einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. So. Und ich dachte, ja, das ist ja auch schön, würde ich auch gerne machen. Sarah meinte schon, wir waren dieses Jahr gar nicht richtig auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht kommt es ja noch. Und ich dachte, okay, was bedeutet denn jetzt besinnliche Adventszeit? Besinnen bedeutet ja so viel wie nachdenken, überlegen oder sich an etwas erinnern. Also ich denke darüber nach, in der Adventszeit, was Weihnachten eigentlich jetzt für mich persönlich bedeutet. Und da wollen wir heute einmal drüber nachdenken. Denn auch in der Bibel, auch da gibt es ja auch viele Stellen, wo Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat. Wo Jesus die Stille gesucht hat. Und da möchte ich heute einmal auf einen Text mal eingehen und wir werden da heute auch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Ich lese aus Markus 1, 35 bis 39 aus der neuen Genfer Übersetzung. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb Dämonen aus. Soweit mal hier, also einer der Texte, wo du siehst, Jesus sucht einen Ort der Stille, wo er alleine ist. Wo er bewusst Gemeinschaft hat mit seinem Vater. Und ich habe da mal geguckt, was ist denn jetzt eigentlich da der Zusammenhang von dem Text? Denn wenn du da vorher guckst, dann siehst du, Jesus war in Kapernaum. Und er hat da richtig viel gemacht. So, das heißt, er hat da Dämonen ausgetrieben. Dann ist er in dieses Haus gegangen vom Petrus, wo er da die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Und dann gerade auch abends kamen ganz viele Menschen zu Jesus und er hat alle möglichen Kranken und Besessenen da geheilt. Das heißt also, Jesus hatte gerade in dieser Zeit extremst viel zu tun. Er konnte sehr viel bewirken in dieser Zeit. Er hat die Menschen geheilt, da hieß es, die haben alle möglichen Menschen vor ihm da vor die Tür gebracht. Und die Menschen waren verzweifelt und Jesus war für diese Menschen da. Sie hatten diese Erwartung und Jesus hätte sicherlich tagelang da Sachen machen können. Aber dann heißt es hier dann, früh am Morgen, als es noch dunkel war, also wahrscheinlich war das so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Warum? Ich meine, er war jetzt ja bestimmt nicht irgendwie auf der Flucht oder sowas und hat gedacht, jetzt muss ich hier so viel heilen, das will ich jetzt nicht mehr. Einige Ausleger sagen auch, man muss sich das so vorstellen, wenn Jesus betet, dass er laut dann wohl gebetet hat. Aber wir sehen hier, dass Jesus Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel haben wollte. Er hatte da so eine Sehnsucht nach oder vielleicht hat er auch gemerkt, ich brauche diese Ruhezeiten, gerade wenn auch so viel zu tun ist, wo ich mich zurückziehe und wo ich bewusst Gemeinschaft mit meinem Vater habe. Martin Luther, der soll ja einmal gesagt haben, ich habe so viel zu tun heute, ich muss mindestens erst mal beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann das hier so schön theoretisch alles von vorne erzählen, aber mir persönlich fällt es auch echt schwer. Also ich habe meine To-Do-Liste und da stehen meine Aufgaben drauf und ich freue mich, wenn ihr einen Haken dahinter machen kann. Und manchmal stehen da mehr To-Dos drauf und manchmal weniger To-Dos drauf. Aber gerade wenn da mehr To-Dos draufstehen, dann wirklich bewusst die Stille zu suchen. Also mir persönlich ist das eine große Herausforderung. Und ich finde es beeindruckend, was Jesus für eine Sehnsucht hatte, Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel zu haben. Was bedeutet es, eine Sehnsucht zu haben? Ich habe einfach mal das Wort Sehnsucht bei Wikipedia eingegeben und da stand dann, es kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet krankhaft eines schmerzlichen Verlangens. So, also ich habe ein schmerzliches Verlangen nach etwas. Meine Sehnsucht, ich habe manchmal, wenn so schlechtes Wetter ist, die Sehnsucht nach Fuerteventura zu fliegen und mich da in die Sonne zu legen. Gerade habe ich die Sehnsucht danach, dass meine Kisten alle ausgepackt sind und ich die Regale, die ich noch kaufen muss, alle gekauft habe, alle aufgebaut habe und meine ganzen Ordner da jetzt schön ordentlich drin stehen. Vielleicht hast du die Sehnsucht, dass du sagst, ja, ich will jetzt alle Geschenke haben oder ich habe auch mal nachgeguckt, was haben eigentlich die Deutschen für Sehnsüchte. Da heißt es, 34% der Deutschen haben eine Sehnsucht nach Liebe, Partner, Beziehung. 25% haben eine Sehnsucht nach Reisen, 23% haben eine Sehnsucht nach Gesundheit, Zufriedenheit und weniger Stress. Jesus hatte auch diese Sehnsucht, dieses krankhafte Verlangen danach, wirklich Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben. Mir kam auch gleich so Zachäus in den Sinn, ja, dieser Zöllner, dieser unangenehme Typ damals, der so klein war und der dann aber die Sehnsucht danach hatte, Jesus zu sehen. Und der die Sehnsucht danach hatte, sich für das zu interessieren, was Jesus da eigentlich sagt. Und ich will dir einmal eine Frage stellen. Angenommen, du hättest solch eine Sehnsucht, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, was würdest du jetzt in der Adventszeit tun? Angenommen, du hättest eine sehr starke Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, was würdest du jetzt tun? Was würdest du in der nächsten Woche tun, wo wir ja jetzt sehr stark auch auf Heiligabend zugehen? Wie würde jetzt deine nächste Woche dann praktisch aussehen? Macht das einen Unterschied? Jesus nahm sich jetzt bewusst Zeit zum Gebet, Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und Ich dachte schon, wenn Jesus das nötig hat, dann will ich das doch eigentlich auch. Und Kapernaum war eine Stadt, da hat Jesus drin gewohnt. Also Matthäus, der schreibt in seinem Evangelium, dass Kapernaum seine Stadt war. Und es heißt auch, dass ja auch mehrere Jünger wahrscheinlich auch aus Kapernaum stammten, wie Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Und das ist jetzt eine Vermutung, die ich habe. Das steht jetzt nicht in diesem Text. Aber vielleicht hatte Jesus auch einen Lieblingsort, wo er hingegangen ist. Ja, wenn Jesus da aus der Tür geht, wo mag der wohl hingegangen sein, um Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel zu haben? Ich meine, es gibt ja Ehepaare, die haben ein Lieblingsrestaurant, wo sie immer gerne hingehen. So, wo er gefällt mir, wo sie sagt, da gefällt mir die Atmosphäre, da fühle ich mich eigentlich ein Stück weit zu Hause, da fühle ich mich so richtig wohl. Oder es gibt Familien, die haben einen besonderen Urlaubsort, wo sie immer wieder hinfahren und sagen, das ist eigentlich schon mein zweites Zuhause, da fahren wir jedes Jahr, fahren wir auf die und die Insel oder fahren da und dahin. Und vielleicht hatte Jesus auch so etwas, dass Jesus einen Ort hatte, wo er gesagt hat, ja, da gehe ich hin und an diesem Ort, da habe ich wirklich bewusst Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel. Und bei mir ist das auch so ein bisschen so. Vielleicht hast du auch so einen Ort, wo du sagst, da habe ich immer Gemeinschaft mit meinem Herrn. Für den einen ist das dir zu sagen, ich gehe spazieren. Ich mache einen Gebetsspaziergang, wo ich ganz alleine irgendwo hier durch die Natur laufe. Da bin ich ganz für mich. Da kann ich Gott einfach das sagen, nicht in frommen Worten, sondern einfach, wie es mir geht, was mir auf dem Herzen liegt. Oder machst dir eine Lobpreis-CD an und lässt das ganz auf dich wirken. Bei mir ist das ganz klassisch. Ich sitze an meinem Schreibtisch mit meiner Bibel. Da habe ich am meisten Ruhe. Da bin ich ganz für mich. Und das ist der Punkt. Andere sagen, ich habe einen besonderen Stuhl. Und auf diesen Stuhl setze ich mich und da komme ich zur Ruhe, da habe ich Zeit mit meinem Herrn. Oder was ich auch schon mal gemacht habe, dass ich so eine Art Gebetstagebuch geschrieben habe, dass ich immer abends so aufgeschrieben habe, was ich Gott jetzt gerne sagen würde. So, haben wir manchmal Angst, was ist, wenn jetzt Leute das finden, wenn man da so private Sachen reinschreibt. Ich weiß nicht, ob es das so geht. Aber was ist da auch dein Punkt, wo du sagst, ja, da kann ich zu diesem Ort oder auch zu dieser Uhrzeit, wo hast du da deine Gemeinschaft mit Gott, mit deinem Herrn? Und ich will dich dazu motivieren, gerade jetzt in der nächsten Woche dir da einmal Gedanken drüber zu machen, bewusst die Stille zu suchen, sei es bei einem Spaziergang, sei es an deinem Schreibtisch, sei es was weiß ich wo. Aber dich so bewusst auf Weihnachten vorzubereiten. Dass wir es feiern, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass Gott selber auf diese Erde gekommen ist, aus Liebe zu uns, dass er Mensch geworden ist, um uns zum einen zu zeigen, was es bedeutet, als Christ auf dieser Welt zu leben, aber auch gerade, um für uns zu sterben. Und dann geht ja dieser Text weiter. Dann kommen die Jünger. So, und was machen dann die Jünger? Dann heißt es hier in 36 und 37, Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Und ich habe mal ein bisschen, bin ich mal ein bisschen tiefer in den Text mal eingestiegen und habe mal geguckt, was bedeutet denn dieses eilten ihm nach? Und das griechische Wort, was da drin steht, bedeutet eigentlich, sie verfolgten ihn. Also da ist nicht auch bloß, sie eilten ihm nach, sondern da ist das Wort, was für Verfolger im Krieg steht. Genau das Wort ist hier verwendet. Also im Negativen so gemeint. Sie eilten ihm jetzt nach. Weiß ich nicht, warum hier Markus, der das geschrieben hat, gerade hier dieses Wort verwendet. Vielleicht so, der wollte ihn jetzt davon abhalten oder was weiß ich. Und dann alle fragen nach dir. Und wäre ich einer der Jünger, ich würde das wahrscheinlich auch denken. Ich würde auch sagen, hier, guck, wir können hier so viel, können wir hier bewirken und was wir da gestern Abend, Jesus, was du da alles gemacht hast und alle wollen dich sehen und was machst du? du haust dir einfach ab und bist für dich alleine und wir stehen hier jetzt rum, was sollen wir denn jetzt machen? Wir können hier doch voll viel bewirken. Ich glaube, wie ich einer der Jünger, ich würde es wahrscheinlich ähnlich machen. Und sie sagen, die Leute, die suchen dich. Jesus wurde abgelenkt davon, sozusagen hier Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel zu haben. Und Ablenkung. So, ich lasse mich auch gerne ablenken. Wenn ich mit meiner Bibel an meinem Schreibtisch sitze, liegt manchmal auch das Handy daneben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Handy liegt daneben. Man kann das Handy ja, macht man Ton aus. Manchmal trotzdem denkt man, oh, da wollte mir noch einer schreiben. Ich kann ja mal gucken, wie spät ist eigentlich? Habe ich da noch irgendwie, habe ich überhaupt noch genug Zeit? Das Telefon ist irgendwie an. Es klopft an der Tür, was weiß ich, alles Mögliche. Wie oft lassen wir uns auch gerade in der Gemeinschaft mit Gott ablenken? Ich habe es auch oft, wenn ich bete, dann kommen mir auf einmal ganz andere Gedanken. Dann bete ich und dann denke ich, oh, für den Umzug muss ich noch das und das organisieren. Oh, für die Gemeinde, oh, ist das alles organisiert da? Wie ist das eigentlich? Ach, das könnte ich irgendwie auch noch in der Predigt sagen. Ach, den müsste ich eigentlich auch noch anrufen. So, was macht man dann? Und dann habe ich angefangen, irgendwann dann genau, wenn ich abschweife im Gebet, einfach für die Sachen zu beten, wo ich gerade dran denke. Wenn ich dann denke, hier, oh, der Umzug steht jetzt an, ja, dann bete ich halt für den Umzug. Wenn ich denke, ach, den muss ich noch anrufen, dann bete ich für die Person, die ich noch anrufen muss. Wenn ich Geschenke besorgen muss, dann bete ich dafür, dass ich genau das Geschenk besorge, was die Person jetzt gerade braucht. Und so kannst du auch den Fokus auch oft im Gebet behalten. Oft ist es das Haupttipp, leg dein Handy einfach zur Seite. Mach dein Handy aus. Eine Stunde Handy aus. Und die Jünger haben Jesus sozusagen auch davon abgehalten. Aber Jesus muss auch ein krasses Zeugnis gewesen sein für die Jünger, wie man betet. Also Jesus hat hier ja auch wieder gezeigt, auch bei den Jüngern, die gesehen haben, Jesus hat so viel zu tun, trotzdem geht er in die Stille und er betet. Und es ging ja sogar noch weiter. Wenn du dir einmal das Vaterunser ansiehst, kennt ihr ja alle, gehe ich mal von aus. Vielleicht ist euch da auch schon mal aufgefallen, was da im ersten Vers steht. Da heißt es nämlich, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und dann kommt das Vaterunser. Also, hier sagen die Jünger, Jesus, lehre uns beten. Das heißt also, man kann auch das Beten irgendwie lernen. Jesus muss also so eine Ausstrahlung gehabt haben beim Beten, dass die Jünger das auch so wollten. So, und eigentlich ist es ja so, wenn ich jetzt jemanden frage, hier, kannst du mir das mal beibringen, dann kann er das ja auch ziemlich gut. So, was weiß ich, jemand kommt zu mir und sagt, Matthias, kannst du mir mal beibringen, wie man Trompete spielt, weil du kannst das so schön Trompete spielen. Oder ich komme zu einem, ich bin ja handwerklich nicht begabt, hier, du hast die Küche so schön aufgebaut, zeig mir doch mal, wie man so schön die Küche aufbauen kann. So, und Jesus, die Jünger sind zu ihm hingegangen und haben zu ihm gesagt, Jesus, lehre uns beten. Er war also ein Mann des Gebets. Und das hat die Jünger beeindruckt. Und wenn ich da in dieser Adventszeit so drüber nachdenke, diese besinnliche Zeit, und ich möchte ja Jesus ähnlicher werden, weil ich von Jesus begeistert bin, weil ich mich für ihn entschieden habe, dann möchte ich doch auch ein Mann des Gebets sein. Oder? Und es liest sich hier alles so schnell runter. Aber hier steckt so viel drin. Die Jünger, die diese Geschäftigkeit gesucht haben. Jesus, der diese Stille gesucht hat. Und dann heißt es hier weiter in dem Text, 38 und 39, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb Dämonen aus. Also, was macht Jesus? Alle Leute kommen zu ihm. Die Jünger kommen, alle Leute wollen dich sehen. Du hast doch gestern da auch schon so viele Leute geheilt, jetzt wollen alle zu dir kommen. Jesus hätte jetzt auch sagen können, boah, das ist die Chance. Das mache ich. Aber nein, was macht er? Dann steht hier, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften. Jesus ist total blöd. Woher weiß denn Jesus hier, wie er da in den anderen Ortschaften da ankommt? Kann doch hier jetzt da auch seinen Auftrag machen. Aber, so sagen einige Ausleger, wahrscheinlich ist es so, dass Jesus gerade hier wieder den Fokus geschärft bekommen hat. Dass ihm ganz klar wurde, ich bin auf diese Erde gekommen. Warum? Das sagt er ja hier. Damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Und so hat er eigentlich, was ja von ihm auch erwartet wurde, von den ganzen Leuten hier, jetzt komm doch zu uns und jetzt helf uns alles. Nein, er hat auf seinen Auftrag geschaut. Und er hat genau das getan, was sein Vater ihm wieder aufs Herz gelegt hat. Er hat sich darauf fokussiert. Und so ist es doch auch bei uns, oder? Wenn wir uns in der Stille wieder auf Jesus fokussieren, dann bekommen wir wieder das im Leben, wo es wirklich drauf ankommt. Dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, was mein Vermieter mir morgen sagt bei meiner alten Wohnung, was da eigentlich kommt, auch wenn ich mir da Sorgen drüber mache. Aber ich bekomme den Fokus, dass Weihnachten ist und dass Jesus auf diese Welt gekommen ist für mich und dass er mich über alles liebt und dass ich zu ihm gehören darf und dass ich ein Leben mit ihm führen darf. Und darum geht es im Leben. Und das Leben ist nicht lange. Es ist 70, 80, 90 Jahre. Und dann darf ich in Ewigkeiten bei ihm sein. Und da kommt es drauf an. Und das feiern wir. Und so bekommst du gerade in der Stille wieder den Fokus auf ihn. Und das ist das Größte, das ist das Allergrößte, was wir auch gerade in dieser Zeit machen können, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Und zwar ist Advent ja nicht nur, dass wir uns darauf fokussieren, dass Jesus einmal auf diese Welt gekommen ist, um dich und mich zu erretten. Ich habe es letztes Mal schon in der Einleitung gesagt, sondern wir fokussieren uns auch darauf, dass Jesus auch eines Tages wiederkommen wird auf diese Erde. Advent bedeutet Ankunft, also einmal Ankunft, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, aber auch, dass er eines Tages wiederkommen wird. Ich habe hier mal zwei Bibelstellen mitgebracht, Matthäus 24, 44, wo es heißt, seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Oder auch in Offenbarung 1, Vers 7, seht, Jesus Christus wird auf den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen, das wird ganz sicher geschehen. Amen. Advent bedeutet Ankunft. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Adventspredigt über die Wiederkunft Jesu gehört habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, zumindest. Warum ist das so? Ich habe früher in meiner ersten Stelle, da habe ich so einen Senioren-Bibelkreis gemacht und da waren vor allen Dingen viele alte Witwen, die da gebetet haben. Und ich fand das immer total beeindruckend, wie diese alten Frauen gebetet haben. Denn die haben immer wieder dafür gebetet, Herr, komme doch bald. Und die jungen Leute oder auch ich, wann habe ich mal gebetet, Herr, komme doch bald. Da würde ich doch denken, ach, ich habe doch noch Ziele. Also ich will jetzt in Breidenbach gut ankommen. Vielleicht will ich noch schön in Urlaub fliegen, vielleicht will ich noch eine Familie gründen, was weiß ich, vielleicht sagst du, oh, ich will noch mein Haus abbezahlen, ich will noch dies machen, ich will noch das machen. Wie oft
sind unsere persönlichen Ziele vielleicht, wo wir denken, wollen wir eigentlich, dass Jesus wiederkommt, so ungefähr? Vielleicht ist es manchmal auch herausfordernd, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht gibt es Menschen, die auch davor Angst haben, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht ist es manchmal auch ein Bibelverständnis, das sagt, ach, das kann man heute alles nicht mehr so sehen. Und auch hier nochmal eine Frage an dich. Angenommen, Jesus würde morgen wiederkommen. Jesus würde im nächsten Jahr wiederkommen. Was hätte dieses Ereignis für einen Einfluss auf deine Prioritäten? Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Es gibt zwar einige Anzeichen, gerade in Matthäus 24. Und wenn wir seit 2020 uns die Welt anschauen, und in der Bibel wird ja davon gesprochen, dass Kriege kommen, dass Hungersnöte kommen, so, und wir sehen irgendwie spitzen sich auch gerade seit 2020 spitzen sich viele Sachen zu. Wir haben die Corona-Zeit erlebt. Wir können nach Israel gucken, in die Ukraine gucken. Wir sehen Inflation, die hier und da ist. Überforderte Politiker. Oder wenn hier steht, die ganze Welt wird Jesus sehen. Vor 200 Jahren, was haben die Leute da wohl gedacht, wie das aussehen kann? Wenn wir heute darüber nachdenken, ja natürlich, guck einmal ins Fernsehen oder einmal bei Social Media, die ganze Welt wird sehen, das ist überhaupt kein Thema. Aber wann Jesus konkret wiederkommen wird, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen dürfen ist, dass auch heute noch Gnadenzeit ist und dass auch du dich heute auch immer wieder auch neu für Jesus entscheiden kannst. Dass du auch für dich sagen kannst, ja, Jesus Christus, auf ihn kommt es an. Er ist an Weihnachten auf diese Erde gekommen. Er ist aus Liebe zu mir am Kreuz gestorben und meine Schuld, meine Sünde ist komplett vergeben und ich bin frei, ich darf zu ihm gehören. Und bei allen schwierigen Lebensumständen, die es auf dieser Erde gibt, weiß ich, ich bin bei ihm geborgen und irgendwann werde ich auch Gemeinschaft mit ihm haben. Und darauf kommt es an. Was hat diese Adventszeit jetzt für dich für eine Priorität? Wenn du in deine nächste Woche hineingehst, dieser Aufbruch zur Stille, wirklich einmal an einen Ort zu gehen und zu sagen, hier habe ich bewusst jetzt Zeit mit meinem Herrn, bei allem ganzen Trubel, was da ist. Und ich will mich darauf fokussieren, dass ich mich darauf konzentriere, ja, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Aber Jesus ist auch an Weihnachten auf diese Erde gekommen, um mich zu retten. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ja, ich danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du lebst. Und ich danke dir dafür, dass du ein Interesse an meinem Leben hast. Ich danke dir dafür, dass ich immer zu dir kommen darf, dass du dich für mich interessierst. Und du siehst, wie es jedem Einzelnen von uns geht, wie viel Trubel wir vielleicht auch gerade haben, wo unsere Gedanken sind, wo unsere Sorgen sind. Und ich bitte dich darum, gerade diese Woche vor Weihnachten, dass wir uns nochmal voll auf dich fokussieren können. Dass es gerade für unser persönliches Leben auch ganz klar wird, ja, was Weihnachten mit meinem Leben zu tun hat. Amen.